You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten für den heutigen 14. Juli 2022. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen und ich euch auch gleich schon erzählen, worum es heute geht. Es geht nämlich um ein Thema, das alle kennen hauptsächlich. Spaltung, Ausdifferenzierung, Debattenkultur innerhalb linker Kontexte, etwas, womit man sich immer auseinandersetzen kann und darf, wenn man in antifaschistischer Politik involviert ist. Im besten Fall inhaltliche Auseinandersetzungen, leider kommt es manchmal aber auch zu eher direkteren Auseinandersetzungen, die dann immer auch etwas mehr hochkochen. Und da gibt es ein Beispiel in Halle an der Saale, wo es nun seit einer Weile eine andauernde Auseinandersetzung rund um die inhaltliche Position zum Queerfeminismus einer Gruppierung gibt. Und wie es leider auch relativ häufig passiert, hat sich diese inhaltliche Debatte von dieser Ebene auch zu Teilen auf jeden Fall entfernt, wenn man das so zusammenfassen mag. Und das wird heute unser Hauptthema sein aus aktuellem Anlass und auch um so einen Einblick zu geben in die Debatten, die derzeit stattfinden. Aber natürlich hört ihr hier in den Antifa-Nachrichten auch wieder Veranstaltungshinweise, was ansteht, was getan werden kann, wenn es euch gefällt. Und wir erinnern auch wieder an die verschiedenen Opferrechte und Gewalt natürlich. Aber erstmal zu den Kurzmeldungen. Was sonst noch so passiert ist die letzte Woche. Los geht's. Im thüringischen Sonneberg konnte am vergangenen Samstag ein als Geburtstagsfeier getarntes Rechtsrockkonzert verhindert werden. Wie verschiedenen Presseberichten zu entnehmen ist, durchsuchten rund 70 Beamte der Polizei am 9. Juli nach einem Hinweis ein Privatgelände in Sonneberg. Da der Veranstalter der dort angeblich stattfindenden Geburtstagsparty die meisten seiner Gäste nicht kannte, wurde die Veranstaltung kurzerhand von der Polizei untersagt. Für eine öffentliche Veranstaltung wäre eine Anmeldung notwendig gewesen. Außerdem wurden gegenüber den Menschen in der Nähe Platzverweise von der Polizei ausgesprochen. Der Veranstalter versuchte kurzfristig das Konzert in eine Gaststätte zu verlegen, doch die Polizei verhinderte dies auch. Gegen Abend versuchten 2 Dutzend Rechtsradikale auf dem Heimweg einen Passanten zu verprügeln. Auch dieser Übergriff konnte unterbunden werden. Gegen den Veranstalter und den Gastwirt wurden Anzeige erstattet und insgesamt 24 rechte Personen wurden von der Polizei identifiziert. Im Leipziger Osten fand am Montag, ein Jahr nach der Blockade des Flughafens Leipzig-Halle, eine Spontandemonstration statt. Auf einem auf der Medienplattform Indymedia veröffentlichten Text heißt es, dass die Aktivistinnen, die vor einem Jahr nach der Flughafenblockade in die Gefangenensammelstelle gebracht worden waren, übermäßiger und unverhältnismäßiger Repressionen ausgesetzt waren. Weiterhin, so der Text, wurden die Aktivistinnen sexualisierter Gewalt ausgesetzt und ihnen wurde die Toiletten- und Nahrungsversorgung entzogen, sowie DNA-Zwangsentnahmen wurden durchgesetzt. Übermäßige und unverhältnismäßige Repression sei für die linke Szene und Klimaaktivistinnen zum Alltag geworden, so der Text. Laut der Leipziger Zeitung begann die Demonstration am Lilo-Hermann-Park im Leipziger Osten und endete im nahegelegenen Lene-Voigt-Park. Aus einer späteren Polizeimeldung geht hervor, dass in Höhe der Ungerstraße aus der Gruppierung der Versammlung heraus mehrere Steine in Richtung der Filiale einer Bank geworfen wurden. Zitat Ende. Die Polizei ermittelte wegen Landfriedensbruch. In Frankfurt neigt sich der Prozess gegen den unter Terrorverdacht stehenden Franco A. dem Ende zu. Der ehemalige Bundeswehroffizier Franco A. soll sich laut Anklage als Geflüchteter ausgegeben und in dieser Rolle Anschläge geplant haben. In der Vergangenheit war Franco A. vor Gericht vor allem durch antisemitische Hetze und dem Verbreiten von Verschwörungserzählungen aufgefallen. Der Prozess vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt zog sich nun mehr als ein Jahr hin. In ihren Abschlussplädoyers forderten die beiden Verteidiger Franco A.s einen Freispruch in Bezug auf den Vorwurf, einen schweren Terrorakt geplant zu haben, da laut ihrer Leserart weder die Beweise für einen geplanten Terroranschlag noch für eine mutwillige Bereicherung vorliegen. Für die Vorwürfe des Betrugs und dem Verstoß gegen diverse Waffengesetze forderten sie eine Bewährungs- oder Geldstrafe. Die Bundesanwaltschaft sieht die Planung von Terroranschlägen durch Franco A. als erwiesen an und fordert eine Haftstrafe von 6 Jahren und 3 Monaten. Franco A. verlas im Laufe des Prozesses immer wieder antisemitische Pamphlete, in denen er seine rechte Gesinnung immer wieder offen zur Schau stellte. In seiner letzten Aussage überraschte der Angeklagte jedoch mit wenigen klaren Worten. Kleinlaut betonte er, dass es ihm leid tue, dass sich der Prozess so lange hingezogen habe. Ausnahmsweise sucht er die Schuld dafür nicht bei den Juden und gibt zu, das liegt wohl größtenteils an mir. Am morgigen Freitag, dem 15. Juli, ist die Urteilsverkündung geplant. Das bayerische LKA soll laut Informationen der Tageszeitung Taz 565.000 Datensätze zu 29.000 Personen gelöscht haben. Diese Datenlöschungen sind vollzogen worden, obwohl es im Rahmen des NSU-Untersuchungsausschusses in Bayern ein Löschmoratorium gibt. Die Datensätze werden von dem Untersuchungsausschuss benötigt, um der Frage nachzugehen, welche Personen im Zusammenhang mit dem NSU-Komplex standen. Die Ausschussvorsitzende Toni Schuberl von den Grünen kritisierte, dass der Datensatz mindestens einer Person, die im Zusammenhang mit der Arbeit des Ausschusses stand, gelöscht wurde. Der genaue Umfang des Schadens sei ihr zufolge noch nicht absehbar. Man wisse auch nicht, wie viele Daten rekonstruierbar seien. Der Bayerische NSU-Untersuchungsausschuss hatte auf letzten Donnerstag, dem 7. Juli, den Chef des LKA Bayerns, Harald Pickert, einbestellt, um sich einen Überblick über das Ausmaß der Löschungen zu verschaffen. Harald Pickert hat sich förmlich bei dem NSU-Untersuchungsausschuss entschuldigt, behauptet aber, dass beim LKA Bayern keine Datensätze vorliegen würden, die für die Aufklärung des NSU-Komplexes relevant wären. Angeblich existieren ein Großteil der Daten auch noch, allerdings in Papierform. Der NSU-Untersuchungsausschuss in Bayern war am 19. Mai diesen Jahres eingesetzt worden. Es ist bereits das zweite Mal, dass sich ein solcher Ausschuss im Bayerischen Landtag mit dem NSU-Komplex beschäftigt. 2013 hatte der erste seine Arbeit abgeschlossen. Das Gremium soll nun erneut die Hintergründe der Terrorverbrechen des nationalsozialistischen Untergrunds in Bayern beleuchten, wo 5 der 10 Morde des NSU verübt wurden. Auch die Rolle der Behörden steht bei den Ermittlungen im Fokus der Parlamentarier. Seine Arbeit muss der Ausschuss bis zum Ende der Legislaturperiode im Herbst 2023 zu Ende gebracht haben. Wie ihr hört, ist auch wieder viel los in der antifaschistischen Politik. Doch diese Woche wollen wir den Schwerpunkt aus aktuellem Anlass auf einen innerlinken Diskussionsprozess und Auseinandersetzung in Halle setzen. Denn wer in Halle wohnt und Montagabend in der Innenstadt unterwegs war, der konnte diese Woche nicht nur die allwöchentliche von der Bewegung Halle organisierte Demonstration von Corona-Leugnerinnen beobachten, sondern auch einen zweiten, unabhängigen Personenzug, der hinter einem Fronttransparent mit der Parole "Den linken Konsens brechen" durch die Stadt zog. Dabei handelte es sich um eine Demonstration antifaschistischer Gruppen und SympathisantInnen gegen die Auflösung des Arbeitskreises Antifaschismus an der Martin-Luther-Universität in Halle. Wir versuchen euch hier einen Überblick zu der sich derzeit erneut zuspitzenden Auseinandersetzung um die Finanzierung des Arbeitskreises Antifaschismus durch den Studierendenrat der Martin-Luther-Universität in Halle zu geben.
Im September organisierte die Hallische Hochschulgruppe Arbeitskreis Antifaschismus, kurz AK Antifa, der Martin-Luther-Universität Halle einen Vortrag. Unter dem Titel Austreibung der Natur zur Queer- und Trans-Ideologie der Gegenwart waren 2 RednerInnen eingeladen. An der Veranstaltung gab es die Kritik, sie sei transfeindlich. Mit dem Vortrag begann eine Auseinandersetzung in der Hallischen linken Szene und im Studierendenrat der Martin-Luther-Universität. Kurz nach der Veranstaltung wurde im Stura beantragt, den Arbeitskreis Antifaschismus als studentische Arbeitsgruppe aufzulösen. Beantragt hatten das die Grüne Hochschulgruppe, die Offene Linke Liste und die Jusos. Die Auflösung eines studentischen Arbeitskreises würde bedeuten, dass dem Arbeitskreis keine Unigelder und Uniräume mehr zur Verfügung stünden. Der Antrag wurde dann im Studierendenrat vertagt. Dafür wurde ein Mediationsverfahren zur Schlichtung des Konflikts innerhalb des Sturas einberufen. Das Mediationsverfahren ist nun beendet, allerdings ohne Schlichtung im Konflikt. Vergangenen Montag, den 11. Juli, wurde dann im Stura erneut abgestimmt über die Auflösung der Hochschulgruppe. Die Sitzung konnte allerdings nicht stattfinden, da es zu Protest von seitens des AK Antifa und UnterstützerInnen kam. Der AK Antifa schreibt dazu in einem Pressestatement vom 12. Juli, das Radio Korax vorliegt.
Erfolgreicher Protest gegen die geplante Auflösung des AK Antifa im Stura. Über 100 Menschen haben heute vorerst die Auflösung des AK Antifa verhindert. Bereits vor Beginn der Sitzung wurden durch zahlreiche Unterstützer die Zugänge zum Löwengebäude am Uniplatz mit Transparenten blockiert und das Gebäude besetzt, sodass dem Stura kein Sitzungsort zur Verfügung stand.
Im Gespräch mit Radio Korax äußert Fabian vom AK Antifa Freude über den Umfang des Protests.
Es war wirklich so, dass ganz viele Leute aus dem Antifa-Spektrum diesem Aufruf nachgekommen sind und dagegen protestiert haben, die AG Antifa im Stura aufzulösen.
Die Blockade der Stura-Sitzung umfasste Haupt- sowie Nebeneingänge des Löwengebäudes in Halle. Innerhalb des Gebäudes wurde die Treppe zum Stura blockiert. Die Blockade bestand aus Personen, die zum Teil Transparente hielten. Außerdem gab es ein Schloss vor der Eingangstür zum Sitzungssaal des Sturas. Durch die Blockade konnten die Stura-Mitglieder nicht zur Sitzung erscheinen. Da in einem solchen Fall die Sitzung nicht spontan verlegt werden kann, musste sie von den sitzungsleitenden SprecherInnen abgesagt werden. Hahn, sitzungsleitende SprecherIn des Sturas, schildert die Situation wie folgt.
Als wir halbwegs fertig waren mit der Vorbereitung, haben wir aus dem Fenster geguckt und gesehen, okay, da sitzen Leute mit Bannern, die haben wir von oben natürlich nicht lesen können, vom Löwengebäude. Und auch im Löwengebäude saßen Leute mit Banner auf der Treppe. Und es war ziemlich klar, dass die Stura-Mitglieder, die wir bräuchten, um quasi diese Sitzung zu starten, nicht in den Raum kommen werden.
Trotz der Blockade schafften es einige Personen, doch in den Sitzungssaal des Sturas zu gelangen. Diese Personen wurden dann durch die blockierenden Personen aus dem AK-Umfeld nicht aus dem Raum gelassen. So berichtet es Hahn, sitzungsleitende SprecherIn des Stura.
Es waren aber auch Leute im Stura drin, die nicht mehr rausgekommen sind und die auch wirklich permanent dieses Klingeln und diese Bedrohungslage hatten von wir werden hier nicht rausgelassen, der Stura hat nur einen Ein- und Ausgang. Und aufgrund dessen, dass diese Leute quasi eingesperrt waren, wurde dann die Polizei gerufen, nicht um irgendwas auf dem Uniplatz zu machen und die Blockade aufzulösen, das war nicht das Ziel, sondern nur, um quasi die Leute aus dem Stura wieder rauszubekommen.
Als die Polizei kam, löste sich dann bald die Blockade vor dem Eingang zum Stura auf. Während des Protests am Löwengebäude wurde außerdem von Heuschrecken innerhalb des Stura-Sitzungssaals berichtet. Der mittlerweile inaktive Demo-Ticker des AK postete ein Bild von Heuschrecken, relativ zeitgleich mit einem Banner-Drop von AK-SympathisantInnen aus dem Stura-Gebäude. Wie genau die Heuschrecken in den Sitzungssaal gelangt sind, ist trotzdem unklar. Heuschrecken haben die alttestamentarische Konnotation der 10 Plagen, die Jahwe über das Volk Ägypten schickte, um sie für die Sklaverei am Volk Israel zu bestrafen. Fabian vom AK positioniert sich zu dem Auftauchen der Heuschrecken wie folgt.
Die Form des Protestes, wie es vor dem Löwengebäude stattgefunden hat und was auch immer drin passiert ist, ich selbst bin nicht reingekommen oder wurde auch nicht reingelassen, was da genau drin passiert ist, kann ich nicht sagen. Sollten da in irgendeiner Weise Heuschrecken reingekommen sind, wie auch immer, ja, ich schmunzel darüber, aber ganz ehrlich, die Form des Protestes ist nicht die, die der AK gewählt hätte, wenn sie gegen die Auflösung protestiert hat.
Von Seiten des AK Antifa wurde im Vorfeld der Sitzung auf Facebook beklagt, dass Stura-Konten des AK gesperrt worden seien. Dieser Vorwurf wurde laut Fabian vom AK wieder zurückgezogen, da es sich um ein technisches Problem gehandelt habe. Außerdem schrieb der AK, dass Bücher im Wert von 1.500 Euro aus dem Schrank des AKs im Stura-Gebäude geklaut worden seien. Wer hinter dem Diebstahl steckt, wird nun die Kriminalpolizei ermitteln. Im Zuge des Protests kam es auch zu einem Wurf mit Ayran auf eine Person der offenen linken Liste. Eine Person, die selbst eine der AntragstellerInnen des ersten Auflösungsantrags war.
Ich saß halt auf dem Boden, habe mich mit einer Person, die halt als Gast teilnehmen wollte an der Sitzung, auch unterhalten und eine Referentin. Und auf einmal sehe ich aus dem Augenwinkel, wie so jemand mit einem Fahrrad vorbeifährt und so einen Becher mit Ayran auf uns schmeißt.
Während der Proteste war ein Demo-Ticker aus dem Umfeld der AK-SympathisantInnen aktiv. Dieser Ticker war per Link öffentlich zugänglich. Über den Demo-Ticker wurden nicht nur Infos über den aktuellen Stand geteilt, sondern auch Fotos von den Personen des Sturas, zum Teil mit Klarnamen. Fabian vom AK sieht da keine Problematik.
Klarnamen zu veröffentlichen und Fotos zu veröffentlichen von öffentlichen Personen und öffentlichen Sitzungen, Leute, die auch in der Öffentlichkeit stehen, halte ich persönlich erstmal nicht für problematisch.
In den vergangenen Wochen war es laut Mitgliedern des Sturas zu persönlichen Anfeindungen, auch über Meme-Pages auf Instagram gekommen. Die Veröffentlichung von Fotos verurteilt daher das SprecherInnen-Kollektiv des Sturas.
Dass permanent Fotos von Stura-Mitgliedern, von ReferentInnen, von Gästen gemacht wurden, die sich auf dem Uniplatz befunden haben und dass auch Fotos von Stura-Mitgliedern unzensiert und teilweise mit Klarnamen auf diesem Demo-Ticker gepostet wurden, in dem Wissen, dass schon auf sozialen Netzwerken irgendwie Bilder von Stura-Mitgliedern und von SprecherInnen gepostet wurden, zusammen mit irgendwelchen anderen Aufrufen und Beleidigungen und sowas alles.
Im Gespräch mit Radio Korax distanziert sich der AK von allen Aktionen und gibt wiederholt an, keine Verbindungen zu Anfeindungen in sozialen Netzwerken zu haben. Wie sich die Lage weiterentwickeln wird, wird der kommende Montag zeigen. Denn am Montag, den 18. Juli, soll die nächste Stura-Sitzung stattfinden. Diesmal soll die Sitzung online sein und die Tagesordnungspunkte von vergangenem Montag nachholen. Fabian blickt auf die möglichen Ergebnisse von kommendem Montag.
Ich glaube zum einen, die Leute, die gegen unsere Auflösung abstimmen, die sind im Stura wirklich überschaubar bis gar nicht mehr vorhanden. Oder beziehungsweise würden die sich dann eher enthalten, weil sie aus einem Umfeld kommen, die uns jetzt auch nicht wohlgesonnen sind. Aber aus anderen Gründen, als es das jetzt die drei linken Gruppen machen. Von daher, die Mehrheit hat der Stura und die Auflösung wird passieren.
Felix Stock von der offenen linken Liste sieht die Verantwortung für die mögliche Auflösung auch beim AK und seinem Umfeld selbst.
Die Art und Weise, wie sich der Arbeitskreis präsentiert und wie er sich gegenüber dem Stura und auch gegenüber der Öffentlichkeit benimmt, provoziert ja förmlich, dass der Stura und alle oder zumindest ein Großteil der Mitglieder sagt, nee, ganz ehrlich Leute, so können wir mit euch ja nicht arbeiten.
Über die Zukunft des AK nach einer möglichen Auflösung konnte Fabian vom Arbeitskreis Antifaschismus bislang nichts sagen.
Das soweit ein Überblick über die aktuellen Geschehnisse und was derzeit in Halle passiert und wie es weitergeht auch ein bisschen. Ist vielleicht auch einfach ein spannender Einblick für alle, die in anderen Zusammenhängen organisiert sind, um auch ein bisschen zu gucken, was man selber möglichst vermeiden möchte an Formen der Auseinandersetzung. In der Vergangenheit hat Radio Korax wiederholt auch über die Debatten um die Auflösung des Arbeitskreises Antifaschismus berichtet. Alle Überblicke über die Geschehnisse und auch Gespräche, die in diesem Kontext entstanden sind mit unterschiedlichen Gruppen und Personen, findet ihr auf radiokorax.de zum Nachhören. An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt hier in den Antifa-Nachrichten. Wir erinnern an Sadri Berisha. Der Kosovo-Albaner Sadri Berisha wurde am 8. Juli 1992 von mehreren Neonazis in Ostfildern, Kemnath, bei Stuttgart erschlagen. Die Neonazis stürmten eine Unterkunft für jugoslawische ArbeiterInnen und schlugen auf Sadri Berisha und eine andere Person mit einem Baseballschläger ein. Sadri Berisha überlebte den Angriff nicht. Die Neonazis hatten vorher zur Einstimmung Hitlerreden und Rechtsrock gehört. Der Haupttäter wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die anderen Mittäter wurden zu Freiheitsstrafen zwischen 6 Monaten auf Bewährung und 9 Jahren verurteilt. Sadri Berisha ist als Opfer rechter Gewalt staatlich anerkannt. Wir erinnern an Jürgen Seifert. Der obdachlose Jürgen Seifert wurde am 9. Juli 2000 von 5 Neonazis in einem Abrisshaus in Wismar in Mecklenburg-Vorpommern zu Tode geprügelt. Vor der tödlichen Attacke forderten die Täter Geld von ihrem Opfer. Jürgen Seifert wird erst 3 Tage nach der Tat tot in dem Abrisshaus gefunden. Laut Anklage handelten die 5 Täter aus Habgier und Hass auf Obdachlose. Der Haupttäter wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Die weiteren Täter bekamen wegen Mordes aus niederen Beweggründen oder Totschlags mehrjährige Haftstrafen. Obwohl die Polizei bei der Durchsuchung rechtes Material in den Wohnungen fand und die Täter der rechten Szene zuzuordnen waren, wollten die Richter aufgrund von äußeren Merkmalen nicht auf eine rechte Gesinnung schließen. Jürgen Seifert ist staatlich nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Gerhard Fischhöder. Gerhard Fischhöder wurde am 10. Juli 2003 in Scharnebeck bei Lüneburg von einem Neonazi aus sozialdarwinistischen Motiven ermordet. Gerhard Fischhöder lebte in einer Übergangsunterkunft für Wohnungslose, wo er gemeinsam mit dem Täter Alkohol trank. Nach einer verbalen Auseinandersetzung verprügelte ihn der Neonazi. Gerhard Fischhöder starb an den Folgen der schweren Verletzungen. Der Täter gehörte nach Aussagen von Anwohnenden zu einer bekannten Neonazi-Gruppe. Er wurde wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Obwohl der Tathergang eindeutig für ein sozialdarwinistisches Motiv spricht, erkannte das Gericht dieses nicht an. Der Mord an Gerhard Fischhöder ist bis heute nicht Teil der offiziellen Statistik von Todesopfern rechter Gewalt. Wir erinnern an Marinus Schöberl. Der Jugendliche Marinus Schöberl wurde am 12. Juli 2002 im brandenburgischen Dorf Potzlow von 3 jungen Neonazis zu Tode gequält. AugenzeugInnen beobachteten anteilig die Tat, schritten aber nicht helfend ein. Die Täter verscharrten Marinus Schöberl in einer Jauchgrube. Erst Monate später wurde seine Leiche gefunden. Die Täter wurden nach Jugendstrafrecht zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Marinus Schöberl wird staatlich als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Boris Moravec. Boris Moravec wurde am 11. Juli 1996 auf dem Thälmannplatz in Wolgast in Mecklenburg-Vorpommern von 2 Neonazis angegriffen. ZeugInnen beobachteten die Attacke und riefen die Polizei. Diese schritt jedoch nicht ein und ließ die Neonazis weiter auf Boris Moravec einschlagen. Erst als später die Bereitschaftspolizei eintraf, wurden die beiden Täter festgenommen. Boris Moravec starb 2 Tage später an seinen schweren Kopfverletzungen. Bis heute ist er nicht offiziell als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt. Es gibt auch kein Gedenken an ihn. Wir erinnern an den Jugendlichen M. Der Jugendliche, der als MS offiziell geführt wird, wurde am 14. Juli 2007 in Brinja in Schleswig-Holstein von einem Neonazi erschlagen. Das Opfer hatte früher Kontakt zu einer rechten Clique, hatte sich aber inzwischen von der Szene gelöst. Das Landgericht Kiel verurteilte den Täter wegen Totschlags zu einer mehrjährigen Haftstrafe. Der Mord an dem Jugendlichen M ist nicht staatlich als rechte Gewalt anerkannt. Da Täter und Opfer angeblich beide aus dem rechten Milieu kamen, schlossen die Behörden eine politisch motivierte Tat aus. Nun zum Abschluss der Antifahrrad-Nachrichten hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Veranstaltungshinweise zum Aktivwerden, unterwegs sein, das Wetter genießen und auch Theorie zur Praxis werden lassen. An diesem Freitagabend wird in Halle eine Ausstellung mit Vortrag und Diskussion zur Neonazi-Partei Der Dritte Weg eröffnet. Die Karikaturenausstellung Plauen auf dem Holzweg findet am gesamten kommenden Wochenende vor dem Welcome-Treff in der Geiststraße 58 in Halle statt. Zur Eröffnung halten AktivistInnen vom Colorido e.V. aus Plauen am Freitag den Vortrag Plauen und der Dritte Weg. Ab wann hat die Demokratie ein Problem? Plauen auf dem Holzweg? Der Vortrag soll zum Austausch und zur Diskussion über die Aktivitäten der rechten Kleinstpartei Der Dritte Weg und Strategien der Gegenwehr anregen. Mehr Infos findet ihr unter welcometreff.de im Internet. An diesem Samstag findet eine Ortsbegehung des KZ-Außenlagers Schönau in Leipzig statt. Das KZ unterstand bis Kriegsende als Außenlager für Zwangsarbeit der Rüstungsindustrie, dem KZ Buchenwald. Um 11 Uhr könnt ihr euch mit Mirko Koch an der Straßenbahnhaltestelle Parkallee in Leipzig treffen. Er geht dann zum ehemaligen KZ-Außenlager Leipzig-Schönau und gibt allen TeilnehmerInnen einen Einblick in die Lebens- und Arbeitsalltage der Häftlinge. Die Ortsbegehung des KZ-Außenlagers Schönau dauert ungefähr 1,5 Stunden und mehr Infos findet ihr unter planlos-leipzig.org. In Güstrow findet auch noch eine Demonstration statt. Am 16. Juli ab 10 Uhr wird dort demonstriert gegen das Hannibal-Netzwerk, welches dort den Schießplatz in Güstrow als infrastrukturelles Rückgrat genutzt hatte. Es wird aufgerufen für eine Aufklärung des Hannibal-Netzwerkes und gegen Neonazis in Polizei und Militär dort zu demonstrieren. Unter dem Motto, wir sind 25.000, Nordkreuz entwaffnen, Schießplatz dicht machen. Am Samstag, den 16. Juli um 10 Uhr in Güstrow. Außerdem findet in Berlin an diesem Wochenende der Anarchist CSD 2022 statt. Am Sonntag von 15 bis 21 Uhr auf dem Mariannenplatz vorm Bethanien. Mehr Informationen findet ihr unter acsd.noblogs.org. Nochmal ganz kurz zum Mitschreiben unter acsd.noblogs.org. Alles klein und zusammengeschrieben. Wenn ihr unterwegs seid, passt auf euch auf und achtet auf eure Genossinnen. Das waren die Antifa-Nachrichten für den 14. Juli 2022. Bleibt stabil und bis nächste Woche.